Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ein Neustart im Münchner Lyrikkabinett. Dazu begrüße ich Sie alle sehr herzlich und ein neuer Ort für uns, für Deutschlandfunk Kultur, unser Gespräch über Lyrik mit neuen Kooperationspartnern, dem Lyrikkabinett und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ist hinzugekommen und so erhält die Veranstaltung bzw. die Sendung dann bei Deutschlandfunk Kultur auch einen neuen Titel, das Lyrische Quartett. Auf dem Podium begrüße ich ganz außen Frieda von Amon, Professor für Neurodeutsche Literaturwissenschaft in Leipzig. Jan Bürger sitzt hier neben mir von unserem immer schon Kooperationspartner, dem Deutschen Literaturarchiv Marbach. Und als Gast die Schriftstellerin und Journalistin Elke Schmitter. Für die Lesepassagen ist die Frankfurter Schauspielerin und Sprecherin Birgitta Assheuer zuständig. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Barbara Walster. Mit drei Titeln, drei lyrischen Neuerscheinungen, werden wir uns heute Abend eingehender befassen. Darunter ein Debüt, das der Schweizer Schriftstellerin Simone Lappert, den letzten Band des 2018 verstorbenen irischen Dichters Matthew Sweeney nehmen wir uns vor und Inger Christensen steht auf dem Programm. Die 2009 verstorbene dänische Lyrikerin zählt zu den bedeutenden europäischen Dichterinnen. Und wer einmal gehört hat, wie sie Alphabet, das berühmte Langgedicht, man könnte es eine poetische Welterschaffung nennen, wie sie es rezitierte, einer Beschwörung gleich, der wird diesen Sog im Ohr haben und so schnell auch nicht vergessen. Der auf skandinavische Literatur spezialisierte Münsteraner Verlag Kleinheinrich hat nun eine posthume Ausgabe herausgebracht mit Gedichten, Essays, Erzählungen. Und ja, zuallererst wollen wir Birgitta Assheuer hören mit der botanischen Reise.
Botanische Reise. Einen inneren Himmel gibt es. Im Samenkorn der Sonne und der Sonnenblume. Einen Himmel so winzig schwarz, als wäre die Sonne die Pupille des Auges. Einen milchweißen Himmel gibt es, einen Sonnendunst in der Liebesfrucht, einen Himmel wie der, den ich im Schlaf mit dem Licht der Taubnessel leuchten sehe. Betrachte nur die Kuppel des Melonenhimmels, seine strömende grünliche Wolkendecke, den Sonnenuntergangspurpur des Granatapfels, die sausenden Sterne im Fleisch. Komm mit mir im fransigen Innern des Staubgefäßhimmels der Dornen zusammen, dem Punkt des geringsten kleinen Leidens, worin wir zuletzt verschwinden. Einen inneren Himmel gibt es, in der Finsternis der Lungen drinnen. Aber wenn eines Tages die Erde stillsteht und der Schatten im Körper drinnen bleibt, ach, Menschenkind unterm Steinhimmel, was nimmst du mit dir ins Grab? Bemalte kleine Puppen aus Holz, die dich morgens und abends küssen, bis das Licht wieder hineinstrebt in den Schatten Gottes.
Danke, Birgitta Assheuer. Hans Krössel hat Botanische Reise von Inga Christensen aus dem Dänischen übersetzt. Und ja, das ist ganz der bekannte Christensen-Sound eigentlich. Hier in dem Fall von 1992, also eine ganze Weile nach diesem eben schon erwähnten wohl bekanntesten Zyklus Alphabet von 1981. Jan Bürger, lässt sich anhand dieses Gedichtes genau beschreiben und herausarbeiten, was es ist, was Inga Christensen an der Botanik, an der Natur interessiert?
Man muss sagen, Inga Christensen war eine von den Dichterinnen, die sich für extrem viele Gebiete interessiert haben. Und die Natur war eines davon. Man merkt auch, es ist einerseits natürlich eine Betrachtung der Botanik, aber die geht merkwürdigerweise auch in den Körper hinein an einer Stelle. Und das ist auch wieder etwas Typisches, dass Inga Christensen, sie bezieht das immer gerne auf die Romantik, aber eigentlich könnte man fast sagen, das hat was Barockes, dass sie versucht, die verschiedenen Erkenntnissysteme, die verschiedenen Erkenntnisweisen und die Künste sind für sie auch Erkenntnisweisen, dass sie versucht, die wieder zusammenzubringen. Zumindest erstmal versuchsweise. Sie ist natürlich eine Frau des 20. Jahrhunderts voller Aufklärung. Aber dass sie so ähnlich wie es im Barock war, dass man versucht hat, so im Grunde wie Kepler versucht hat, die Polyphonie und die Bahn der Planeten alles in eins zu denken. So etwas Ähnliches macht sie auch im 20. Jahrhundert, dass sie sich Systeme nimmt. Systeme der Erkenntnis. Und sie ist auch bekannt geworden mit einer Richtung. Im Dänischen gibt es, im Skandinavischen, die Systemdichtung. Das ist etwas, das ist ungefähr zur gleichen Zeit gemacht worden wie ja, bei uns die konkrete Poesie zum Beispiel. Das Interessante bei ihr ist, dass sie im Grunde immer jemand bleibt, die Gedichte, auch manchmal Erzählungen über ein Ich, über das Selbst schreibt. Das deutet auch dieser Titel dieser Anthologie schon an. Sich selber sehen möchte die Welt. Sich selber sehen möchte die Welt. Diese merkwürdige Formulierung, da steckt schon sehr viel drin von der christensenschen Kunst. Es geht nämlich immer darum, dass man sich so etwas nimmt wie ein System, dass man meint, man würde sich von sich selbst entfernen. Und durch dieses System hindurch entdeckt man neue Schichten dessen, was ein lyrisches Ich sein kann, was die menschliche Existenz ist. Und plötzlich werden in diesem Zusammendenken die Texte dann sogar auch ja, sehr politisch, was man ja zum Beispiel den Dichtern der konkreten Poesie nicht unbedingt unterstellen möchte.
Was genau ist das mit diesen Systemen? Also mathematische Spielregeln, Reihenfolgen, die sie benutzt. Es ist dieser Versuch, Regeln zu nehmen und sich ein Korsett zu schaffen, so wie es viele andere Dichtergruppen, ich erinnere nur an Oulipo in Frankreich, auch gemacht haben, sich also einzuschränken und darin die größtmögliche Freiheit zu entwickeln. Was steckt bei Christensen dahinter? Also einerseits ist das Subjekt nicht die Instanz, aber Sie haben gerade gesagt, Jan Bürger, dass das Ich schon immer da ist und auch wichtig ist. Aber man hat das Gefühl, es steckt schon sowas dahinter wie Kritik an der Sprache, an der Imagination.
Diese Gedichte sind ein Resonanzraum der westlichen Kultur quer durch die Wissensgebiete, das haben Sie ja schon gesagt. Hier kann man das sehr gut beobachten. Die greift eine Denkfigur auf, die schon in der antiken Philosophie wichtig war, nämlich die Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos. Und was ich hier so aberwitzig finde, und da bricht sie dann eben mit den eingespielten Bildlichkeiten, dass sie das eben nicht nur auf das Verhältnis von Mensch und Kosmos bezieht, sondern auch auf das Verhältnis von Frucht und Kosmos. Das ist dann so eine Abweichung von dem Korsett, aus dem Poesie entsteht. So, und jetzt Ihre Frage, ist da Sprachkritik drin? Selbstverständlich ist es das. Also, es ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorgriff. Einer der Vorzüge dieses Bandes ist, dass wir darin auch poetologische Texte finden. Und in einem dieser Texte greift so dieses Modell auf, Ratschläge an einen jungen Dichter. Und da steht drin, der Dichter soll sich nicht einmal auf die Sprache verlassen. Selbst das wird in Frage gestellt. Aber, und das scheint mir eben wichtig, diese Gedichte sind sozusagen durch eine Phase der Sprachkritik hindurchgegangen, um sich dann aber, so nehme ich das wahr, in großer Freiheit daraus wieder zu erheben.
Ich glaube, mit einer konventionellen Sprachkritik kommen wir eben näher dieser Dichtung, aber wir berühren da nicht den besonderen Reiz. Ich glaube, der besondere Reiz besteht in etwas ganz Grundsätzlichem, dass sie eben meint, dass sich Dichter im Grunde ja ein neues Sprachsystem erfinden müssen und die Aufgabe haben, das Ich und ihre Sprache auf diese Teststrecke zu schicken. Also man nimmt sich ein System vor, wie zum Beispiel eben die Fibonacci-Reihe in Alphabet, aber viel überzeugender oder vielleicht eingängiger möglicherweise im Schmetterlingstal, dass sie irgendwann gemeint hat, ich kann auch was ganz Konventionelles nehmen für die Dichtung. Ich nehme ein Sonett und einen Sonettenkranz. Und das ist auch ein System, durch das ich jetzt erstmal im Grunde meine Sprache hindurch gehen lasse. Und dann entsteht möglicherweise ein Flop, aber möglicherweise auch etwas Gelungenes, eine neue Form von Ausdrucksweise, die ja vielleicht so etwas ist wie eine vorläufige Annäherung an etwas wie Wahrheit, was für sie dann doch irgendwie existent ist. Also sie glaubt schon, es gibt eine Wahrheit und der muss man sich irgendwie immer wieder versuchen anzunähern. Dem muss man sich als Naturwissenschaftler versuchen anzunähern, als Musikerin, als Komponistin, als Dichterin. Und das ist so die Grundfrage, was Dichtung überhaupt soll und weshalb es überhaupt sinnvoll ist, dass wir so etwas lesen. Viele sagen ja immer noch, das sind irgendwelche Koden gebildet, die irgendwelche modernen Spinner irgendwie aufschreiben. Aber dieses eine neue Grammatik suchen und gucken, ob man eben die menschlichen Ausdrucksweisen erweitern kann. Ich glaube, das macht sie.
Entschuldigung, aber Sprache ist doch etwas, was zur Verständigung dienen soll. Und eine Grammatik, die man sich selber gibt,
ist keine Grammatik, sondern Unsinn. Es ist nicht funktional. Es tut mir leid, ich muss da echt ein bisschen Wasser in diesen Wein gießen, weil ich finde das Tapetenkunst. Ich kann damit nichts anfangen. Das sind so Analogieschlüsse, das heißt die Welt in Ordnung bringen, indem ich in einem Fort das eine mit dem anderen in irgendeinen mechanischen Zusammenhang bringe. Das ist für mich das Gegenteil von dem, wozu Sprache oder Dichtung dienen kann, nämlich ein irgendwie lebendiges Weltverhältnis zu schaffen. Und ich finde, sie inszeniert das Gegenteil. Und es mag, das ist jetzt eine Temperamentssache, für manche so ein im Grunde beruhigenden Effekt haben, wie psychedelische Musik oder wie Phil Glass oder so, ja, dass ich einfach die Elemente alle wieder miteinander, ja, im Ernst, ich meine, das meine ich jetzt wirklich nicht polemisch, also es ist ja offenbar so, sie hat ja eine große Gemeinde, ich darf sagen, ich gehöre nicht dazu, und als ich jetzt nochmal mich gefragt habe, warum, bin ich auf den Hinweis gestoßen, dass sie eine Anhängerin der Theorie von Noam Chomsky ist, die jetzt tausendmal widerlegt wurde und der größte koloniale Unsinn, den man sich nur vorstellen kann, nämlich, dass es eine Universalgrammatik gäbe, was er aus 7 westlichen Sprachen geschlossen hat. Und der Mann ist damit rumgetingelt 50 Jahre und alle haben diesen Unsinn nachgeredet. Ich sage das deswegen, weil ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Da ist eine wirklich gleichzeitig Metaphysik und Mechanik am Werke und mich lässt das in einem Maße unberührt. Ich kann es gar nicht sagen.
Nee, ich glaube das, aber Noam Chomsky, mein Gott, das hat sie gesagt in den 70er und 80er Jahren. Und das war genau so eines dieser Systeme, die sie ausprobiert hat, die sie auf diese Teststrecke geschickt hat. Sie hat sich davon ja verabschiedet. Man muss ja auch dieses Lebenswerk sehen im Grunde. Die beginnt mit relativ konventionellen Texten. Das ist auch ganz schön an diesem neuen Band. Das sind alles Texte, die aus dem Nachlass, wie es mal heißt, kommen. Also verstreut veröffentlichte Texte, manche, die vielleicht auch gar nicht veröffentlicht wurden. Manchmal vielleicht ein bisschen chaotisch aufbereitet, das kann man an der Anthologie kritisieren, aber es sind eigentlich 3 Teile. Also es gibt Gedichte und erzählende Texte und es gibt Essays. Aber genau diese Kritik an Noam Chomsky, das ist doch das, was Christensen gemacht hat. Sie hat da ein System, das war damals total en vogue und alle dachten, man muss jetzt doch diese Universalsprache eben finden. Und dann nimmt sie etwas anderes. Sie geht eben zurück in die Botanik und nimmt etwas. Oder sie geht eben dann in den 90er Jahren, fast schon am Ende ihres Werkes, sie ist ja auch jemand, der viel geschwiegen hat und viele Pausen gemacht hat im Werk, eben ausgerechnet zum Sonettenkranz und füllt das ausgerechnet mit Schmetterlingsnamen und schreibt aber eigentlich ein Gedicht über den Tod, wo es mir zumindest immer so ging, ich habe mir das auch manchmal mit Leuten vorgelesen, habe es auch selbst von ihr lesen, gehört, dass es also, ich zwar die Systematik gesehen habe, aber das alles vergessen habe, sehen, dass ich zutiefst berührt wurde davon. Insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass es jetzt irgendwie hier so eine Spielerei sei. Darum geht es nicht.
Frieda von Ammon will längst schon was sagen.
Ich möchte auch in einem Punkt sehr stark widersprechen, weil ich glaube, dass das nicht richtig ist. Wenn Sie die Vorstellung haben, dass diese Gedichte so eine Art mechanisch seelenlose Verwirklichung irgendwelcher äußerlichen Strukturmuster wären, das stimmt nicht. Gerade Alphabet, das ja sozusagen 2 solche Strukturprinzipien miteinander kombiniert, führt ja geradezu das Scheitern des Systemdenkens vor. Also die Fibonacci-Reihe, das Alphabet wird nicht bis zum Ende durchgezogen. Mhm. Und es führt sozusagen eine ausfransende, nicht mehr zu kontrollierende, fast chaotische Struktur hinein. Also Sie haben gesagt, es wäre so etwas wie die Welt heil machen oder sowas. Das ist es nicht.
Schaffen.
Eine Ordnung schaffen, aber im Bewusstsein, dass dieser Versuch zum Scheitern verurteilt sein wird.
Auch weil die Welt in Unordnung ist.
Natürlich, also davon sind diese Gedichte tief durchdrungen. Es gibt natürlich trotzdem Qualitätsunterschiede. Nicht in jedem Fall bin ich davon begeistert. Ich bin mir zum Beispiel bei der botanischen Reise, das ist so wie eine Single-Auskopplung aus Alphabet, die schon reizvoll ist, aber das würde ich jetzt nicht für das Nonplusultra halten. Aber Alphabet, das ist einer der großen Texte des 20. Jahrhunderts, dessen Aktualität gerade jetzt wieder jeden Tag stärker spürbar ist.
Dann haben wir es aber mit posthum erschienenen, nicht nur Gedichten, Jan Bürger hat es gesagt, auch Erzählungen und Essays zu tun. Wen entdeckt man, wenn man noch was anderes liest als die Gedichte von Inga Christensen?
Eine Erzählerin, die, finde ich, nicht ganz so eindrucksvoll ist wie die Lyrikerin und die Essayistin, aber man entdeckt auch die Theoretikerin, die diesen Widerspruch selbst aufmacht, den Elke Schmitter jetzt etwas temperamentvoller angedeutet hat. Also es macht sie natürlich auch selbst. Sie ist ja reflektiert und sie merkt ja auch die Grenzen. Ich frage mich nur, Gedichte sind in meinen Augen doch letztlich immer Versuche der Form und geformter Sprache. Und auch stärker geformter Sprache, als das Prosatexte sind. Gebundene Rede.
Dem wollte ich ja überhaupt nicht widersprechen. Ich wollte auch niemandem die Freude daran nehmen. Ich wollte nur sozusagen einmal mein Grundgefühl zum Ausdruck bringen, warum ich dann seit 20 Jahren immer wieder respektvolle oder huldigende Reden dieser Art höre, mich wieder damit befasse und immer wieder zurückgehen muss und sagen muss, für mich gibt es das nicht, weil für mich die Form nicht gefüllt ist mit etwas, was mich erreicht, sagen wir es ganz schlicht so. Als Mensch, als Leserin, als auch musikalischer Mensch. So. Also sie hat an einer Stelle gesagt und geschrieben, dass eben die Gewissheit, dass die Sprache die unmittelbare Verlängerung der Natur ist. Jetzt kommen wir nochmal da in dieses essentielle Philosophische zurück, weil ich glaube, darum geht es. Die Sprache ist eben nicht die Verlängerung der Natur. Genau das ist falsch. Sprache ist etwas Kulturelles, Sprache ist etwas Menschliches. Sprache ergibt sich aus dem pragmatischen Umgang damit und aus dem Verständnis des anderen. Und wenn ich mit so einer Grundauffassung durch die Welt gehe, dann bin ich in einer Art Totale gefangen. Und ich glaube, die Totale ist das, was die Leute verzaubert und mich ödet es an.
Na, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das so stimmt, was Sie jetzt so apodiktisch sagen. Ist nicht die Kultur möglicherweise auch eine Verlängerung der Evolution? Vielleicht die Natur?
Aber Gottes Willen. Ja. Wir als Verlängerung der Evolution.
Wenn
nicht
man lang genug nachdenkt.
Ich bin in philosophischer Hinsicht ganz Ihrer Meinung, aber ich gestehe der Dichterin ihren, Sie würden sagen, Irrtum zu, weil sie daraus Poesie geschaffen hat. Aber jetzt was anderes. Frau Weister, Sie haben gefragt, was entdecken wir in diesem Band noch? Und ich bin nun Germanist und deswegen muss ich unbedingt auf eine für mich beglückende Tatsache hinweisen, dass Inga Christensen nämlich auch eine deutsche Lyrikerin ist. Also es ist vielleicht jetzt etwas zu stark gesagt, aber sie hat Gedichte auf Deutsch geschrieben.
Sie hat auch aus dem Deutschen übersetzt, Bobrowski, Hildesheimer.
Ja, und sie steht offenbar, das wird mit diesem Band jetzt wirklich sehr plastisch deutlich, in einem intensiven Dialog zu verschiedenen Schlüsselfiguren der Lyrik der letzten 30, 40 Jahre. Also sie hat beispielsweise für den 50. Geburtstag von Thomas Kling auf Deutsch ein Gedicht auf ihn geschrieben. Er hat den 50. dann ja nicht mehr erlebt. Dann hat sie offenbar aus freien Stücken, nachdem Oskar Pastior verstorben war, ein ganz ähnliches Gedicht. Beiden liegt übrigens das Strukturmuster des Akrostichons zugrunde, interessanterweise.
Auch wieder eine Regel.
Genau. Und dann hat sie faszinierenderweise einen ausgiebigen intertextuellen Dialog mit Annette von Droste-Hülshoff begonnen. Auch wieder ein Akrostichon-Gedicht. Und man versteht jetzt auch etwas besser, warum sie eine so starke Resonanz unter deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyrikern findet. Also vielleicht kann man ja darauf hinweisen, Norbert Hummelt beispielsweise hat das Schmetterlingsteil nachgedichtet. Nico Bleutke hat den, wie ich finde, bisher besten Essay über Inga Christensen in deutscher Sprache geschrieben. Und das wird einem jetzt besser verständlich. Und leider fehlen in dem Band Kontextinformationen in einem Maße, dass ich als Germanist geradezu verzweifelt bin.
Man muss sagen, der Band ist wunderschön gemacht, jetzt was so die Haptik angeht und auch die optische Aufmachung. Aber der Anhang ist eine große Enttäuschung. Ne? Da hätte wirklich viel, viel mehr drinstehen müssen. Aber interessant ist, dass Inga Christensen so stark über die deutsche Sprache gewirkt hat. Sie war tatsächlich auch in den 90er Jahren sehr präsent, auch auf Lyrikfestivals und hatte ja so wunderbar auf Deutsch auch gelesen. Das hat vielleicht viele auch jetzt irgendwie chloroformiert oder verzaubert.
Das war Inga Christensen, sich selber sehen möchte die Welt. Gedichte, Erzählungen und Essays aus dem Nachlass. Den Band hat Klaus-Jürgen Liedtke herausgegeben. 96 Aquarelle von Olaf Christopher Jensen sind beigefügt. Und erschienen ist das Ganze im Klein-Heinrich Verlag Münster. Alle Titel, die wir hier in dieser Sendung besprechen, finden Sie dann auch noch auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Auf diesen umfangreichen, fast 400 Seiten starken posthumen Band folgt jetzt ein schmales Debüt, das der Schweizer Lyrikerin, nein, Schriftstellerin zunächst, Simone Lappert, zwei Romane hat sie vorgelegt, obwohl sie schon 2013 einen Lyrikpreis erhalten hat, ist nun erst ihr Lyrikdebüt erschienen. Sie nennt es längst fällige Verwilderung, Gedichte und Gespinste. Frieda von Anmon, was Gedichte sind, das glauben wir so ungefähr zu wissen. Aber was hat es mit den Gespinsten auf sich?
Ich würde erst mal sagen, dass ich diesen Begriff für einen sehr glücklichen Fund halte. Also jedenfalls ist er mir im Zusammenhang eines Gedichtbandes noch nicht begegnet, wenigstens so exponiert noch nicht und auch noch nicht mit einer poetologischen Dimension versehen. Und dass er darüber hinaus auch noch klanglich mit dem Gedicht verbunden ist. Also die beiden Begriffe teilen sich die Silbenzahl, sie teilen sich den ersten und den letzten Buchstaben und die Vokale. Das ist alles wunderschön und reizvoll. Man muss sich aber natürlich fragen, worauf bezieht er sich im Falle dieses Gedichtbands? Und das lässt die Autorin offen. Also da gibt es keine paratextuellen Erklärungen dafür. Deswegen muss man selber sozusagen versuchen, diesem Begriff auf die Spur zu kommen. Ich würde das in der Hinsicht versuchen zu deuten. Im Gedichtband gibt es grob gesprochen zwei Typen von Texten. Der eine Typus entspricht dem, was man sich so landläufig heute unter Gedicht vorstellt, obwohl wir ja auch da nie einen wirklichen Konsens wahrscheinlich finden können. Und der andere Typus ist etwas ganz anderes. Das sind ganz kurze Texte, deren Status unklar ist schon. Die changieren so zwischen Aphorismus, zwischen Motto, zwischen Zwischentitel. Man weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall stehen diese Texte in einem Verhältnis der Komplementarität zu den Gedichten und gliedern den Band. Und das halte ich für eine sehr gute Strukturidee, vor allem, weil es eben letztlich offen bleibt. Also das ist sozusagen so ein Spiel, auf das zumindest ich mich sehr gerne eingelassen habe. Und die Autorin ist ja Jahrgang 1985. Und das heißt, sie gehört schon einer Generation an, die jünger ist als die der gerade im Moment Tonangebenden, also Monika Rink, Uljana Wolf, Nico Bleutke, Jan Wagner, die alle so ungefähr um 1970 geboren sind. Sie ist jünger und ich finde, man merkt das diesem Gedichtband und zwar auf aus meiner Sicht ziemlich vorteilhafte Weise an. Das ist ein eigener Sound, der sich deutlich unterscheidet von dem der Lyrik von jetzt, wie sie ja genannt worden ist. Das ist auch eine eigene Bildlichkeit. Das sind andere Anknüpfungspunkte in der Tradition. Und es ist ein ganz erfrischender Sound eben, der vor allem sich auch durch einen sehr präzisen Umgang mit der Rhythmik auszeichnet. Frau Assheuer, könnten Sie das erste Beispiel schon mal vorlesen? Das ist ein ganz kurzes Gedicht, nur 4 Zeilen. Und ich glaube, man kann da schon viel daran ablesen.
Amour fou. Andere haben Flugzeuge im Bauch, du nur leere Landebahnen. Seit heute streiken sämtliche Lotsen, bis anhin ohne Forderung.
Also das ist in vieler Hinsicht typisch. Einmal in der Kürze und Prägnanz, rhythmisch und metaphorisch. Also ich möchte auch hinweisen auf diesen Helvetismus, bis anhin. Der ist sehr präzise gewählt aus meiner Sicht. Wenn hier jetzt auf Hochdeutsch stünde, bis jetzt, dann wäre viel zerstört an diesem Text. So, und jetzt ist aber vor allem auch typisch Ihr intertextueller Anspielungshorizont. Denn Sie haben das alle gemerkt, das bezieht sich nicht auf ein Gedicht, sondern auf einen Songtext von Herbert Grönemeyer, Flugzeuge in meinem Bauch. Das ist jetzt vielleicht nicht sein glücklichstes Bild, aber auf jeden Fall macht sie etwas sehr Interessantes daraus. Also sie stellt ein Gedicht aus einem Songtext her und führt damit auch sozusagen die Unterschiede zwischen Lyrik und Lyrics vor. Bei den Lyrics ist es ja so, die können sich immer darauf verlassen, dass noch die Musik hinzukommt. Das geht hier natürlich nicht. Der Text muss sozusagen seine eigene Musikalität entfalten. Und ich meine, er tut das. Und jetzt noch ein letzter Punkt. Auch wieder im Gegensatz zu Grönemeyer. Das mit dem Flugzeugen im Bauch, das ist ja ein ziemlich brachiales, vielleicht auch unpoetisches Bild. Und sie führt das aber in eine interessante Offenheit über. Weil man kann ja über diesen Text ziemlich lange nachdenken, wie er eigentlich zu verstehen ist. Es beginnt mit dem angesprochenen Du. Ist da wirklich ein Gegenüber gemeint oder ist das nur eine Selbstansprache? Dann muss man sich auch fragen, ist das eigentlich ein beglückender Zustand, sich so ganz aus dem allgemeinen Verkehr herauszunehmen? Oder ist das die Beklagung einer emotionalen Leere oder gar Depression? Also ich finde, hier ist auf kleinem Raum viel geöffnet. Und zwar ausgehend von einem nicht besonders glücklichen Bild aus der Popmusik.
Auch ein Bild aus der Generation der Eltern, ne? Muss man sagen. Also das ist ja für uns, die wir so um die 50 sind, fast schon zu alt. Also wir fanden das ja fast schon opihaft. Also das ist eher aus der Generation ihrer Eltern, ne?
Die Eltern spielen ja sowieso durch ihre Abwesenheit eine interessante, problematische Rolle in diesen Texten.
Den Großeltern ist das Buch gewidmet, vielleicht sollte man das noch sagen. Es gibt also hier der umgeschriebene Songtext, wenn Sie so wollen. Es gibt dann auch Neologismen, die unterzunkt ist zum Beispiel so ein Wort, die, ich würde sagen, ganz nah am Körper geschrieben sind. Das ist die andere Schiene, nennen wir es mal so, mit der sie arbeitet, durchwirkt vom Alltäglichen, aber auch von ganz medialen Momenten. Also die Abtastnadel kommt da vor. Aber genauso häufig ist die Natur anwesend. Ich kann jetzt nicht anders, nachdem wir vorhin über Inga Christensen gesprochen haben, und zu fragen, sie liefert Bilder bei Simone Lappert. Die Verwilderung ist ja auch ein Bild aus der Natur. Was für eine Rolle spielt sie?
Ich finde, sie ist vor allem Metaphernlieferant, ne? Also ich finde das Buch schon sehr eindrucksvoll, würde gerne noch hören, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wie verhält sich das zu der Lyrik, die jetzt den Ton angibt. Das würde ich gerne verstehen. Ich fand das eindrucksvoll in der Weise, wie sie Metaphern findet, eben sehr konkretistische Metaphern, also eben im Unterschied zu Christensen so offensiv antimetaphysisch, sehr bei sich, sehr beim Körper, sehr bei konkreten Phänomenen. Und sie spielt sehr gut mit dem Lakonischen, also mit den kurzen kleinen Sprüngen, mit den Pointen, also die ja auch da waren, mit den Lotsen. Seit heute streiken sämtliche Lotsen bis anhin ohne Forderung. Das hat ja einen großen Witz und damit ist aber auch für mich eine Grenze, sagen wir mal, zum lyrischen Sprechen erreicht, die würde ich da markieren und sagen, super, einmal gelesen, gern drüber gelacht und dann ist auch gut, dann gehe ich auch weiter. Also da gibt es auch was, Geschmack an der Sentenz, sagen wir so, an dem prima gefundenen Bild, am Karlauer. Das ist alles in Ordnung für einmal lesen. Ob ich es jetzt dreimal lesen wollen würde, glaube ich eher nicht. Das gilt aber, möchte ich ausdrücklich sagen, überhaupt nicht für alle Gedichte. Ich sehe so drei Gruppen, also diese Karlauer oder Sentenzen, mit denen ich ziemlich schnell durch bin. Dann Liebesgedichte, die was wirklich Ergreifendes haben. Bei der Amour Fou bin ich deswegen davon ausgegangen, dass es wirklich ein Gegenüber gibt, weil es gibt hier viele Gedichte, die sich an ein Gegenüber, an ein geliebtes Gegenüber richten. Und die dritten, die mir am meisten gesagt haben, waren die Gedichte, die sich mit der Kindheit beschäftigen.
Ja, immer wieder mit der Erinnerung.
Mit der Erinnerung.
Und es gibt aber auch noch eine vierte Gruppe, und das ist vielleicht auch gar keine Gruppe, weil das durch all diese Gedichte hindurch klingt. Das ist die Beschäftigung mit einer Angst, auch mit Depressionen, die einen überwältigen. Und das ist vielleicht noch eine Bedeutung des Wortes Gespinst, die jetzt noch nicht genannt wurde. Also vielleicht sogar zwei Bedeutungen. Das eine ist natürlich das Flechtwerk, auch das Textuelle, ein Gespinst. Und das andere ist eben das Gespinst, das Hirngespinst. Tatsächlich die paranoide, verrückte Idee, die einen aber völlig aus der Bahn wirft. Und das ist in diesen Gedichten immer wieder vorhanden. Das sind auch alles Gedichte über die Angst. Und diese Verwilderung ist auch eine innere Verwilderung.
Es gibt tatsächlich einen großen Zusammenhang von Packeis, Schnee, Frost, Eiszeit. Also das taucht immer auf und es sind ja keine kalten Gedichte. Insofern ist es nicht einfach nur das Naturphänomen, sondern es geht da schon um innere Zustände. Ich glaube, wir sollten das nächste Gedicht hören, Birgitta.
Ich auch. Schon immer reif, aber nun greifbar, die verschütteten Worte. Unterm Packeis des Kanons regen sich Wutpartikel, begehren auf. Genug jetzt mit dem Nektar der Pflückerei, dem Gebeute, Gestutze, Gejähte. Zu viel Zeit und Welt schon vergangen auf anderen Zungen. Die Wurzeln unterm Dünneis verweigern die Süße, behalten sie ein, ab jetzt. Sie sollen nicht munden. Die nachwachsenden Worte dürfen ruhig hart sein im Biss und zäh beim Kauen. Frost fest und schwindelfrei, nicht leicht zu schlucken, das Splitterschweigen. Die Zeit ist reifer als Juli-Aprikosen. Ihr Kern schmeckt bitter und geht schon lange jeden Mund etwas an.
Danke, Birgitta, das war ja. Ja, da haben wir es, das Packeis.
Aber wir haben eben auch etwas, das hat mich so ein bisschen verstimmt an dem Gedicht. Wir haben so eine Andeutung des Politischen. Mich hat es an manche Gedichte von Bachmann erinnern, diese gestundete Zeit, also ist Anrufung des großen Bären. Also es wird im Grunde genommen etwas evoziert, etwas auch Politisches, jedenfalls lese ich das so, unterm Packeis des Kanons regen sich Wutpartikel. So. Und gleichzeitig wird es aber in keiner Weise ausgeführt. Manchmal habe ich da den Eindruck, man hat die Idee ist toll und dann, wo das Gedicht sich situieren müsste, dieser Einfall, wo der Einfall vielleicht auch auf einen Widerstand treffen würde, da hört es auf.
Also diesmal bin ich ganz einverstanden mit dem, was Sie sagen, Frau Schmitter. Ich möchte aber trotzdem noch darauf hinweisen, dass dieses Gedicht, also zumindest sehe ich das so, als ein poetologisches Gedicht, was es ganz offenbar ist, ein Programmgedicht, ein Gedicht über eine Dichterinnenwerdung. Als solches ist es gelungen. Und ich kann das auch gerne näher begründen. Ich sehe aber auch, wie Sie, eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Programm, das hier sozusagen postuliert wird, und dem, was sie uns liefert. Aber meine Güte, das ist ein Debütband. Wir haben es hier mit einer hochbegabten Autorin zu tun. Da wird noch einiges kommen, davon bin ich überzeugt. Was mir unter anderem sehr sympathisch ist, ist, dass sie nicht so hausieren geht mit ihrer literarischen Bildung, wie das ja viele Debütantinnen und Debütanten machen, weil sie glauben, sie müssten beweisen, was sie alles kennen. Das hat sie gar nicht nötig. Sie kennt die Tradition aber. Man kann das an der Bildlichkeit hier beobachten. Der Nektar, das verweist zurück auf eine bis in die Antike führende poetologische Metaphorik. Der Honig und die Dichter als die Bienen, die den Honig zusammentragen und so weiter. Das ist sehr gut, wie sie das macht. Ich finde im Übrigen auch die Metapher vom Packeis des Kanons, das ist wirklich eine starke Metapher, die sozusagen die lähmende Wirkung, die so eine Beschäftigung mit dem Kanon ja auch haben kann, die sehr gut auf den Punkt bringt.
Ja, merkwürdig, wenn man die Tradition anguckt. Ich glaube, sie hat offenbar auch Mandelstamm da drin. Diese Engführung von Essen und Kauen und Sprechen ist immer bei Mandelstamm vorkommt. Und erstaunlicherweise zufällig Inga Christensen. Ich glaube, man kann gerade, also wenn wir jetzt die Generation, die ein bisschen älter ist als sie, ist eben die Generation Jan Wagner oder eben Monika Rink, nehmen. Ich glaube, die würden niemals einen Aprikosenbaum in ein Gedicht schreiben, ohne an Inga Christensen zu denken. Und ich glaube, das weiß sie hier auch. Aber sie lässt es so verpuffen. Ne? Das ist ganz schön. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf den Vergleich mit Bachmann, weil ich glaube, der hinkt ein bisschen. Und zwar, weil wenn ich mir Bachmann vor Augen führe, dann ist es doch eher ein elegischer Tonfall, den die großen Bachmann-Gedichte auszeichnet. Und diese Gedichte aber, die sind sehr laut, also sie sind sehr direkt, sie sind auch tatsächlich ja sehr offensiv, auch sehr forciert im Ton. Also das ist eher etwas, was man sich teilweise auch durchaus mit Musik vorstellen kann. Also
das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie sehr brauchen diese Gedichte eigentlich das Performative? Wie sehr brauchen sie den Gegenpart oder das Miteinander mit Musik? Viele sind entstanden in Auseinandersetzung mit bildender Kunst, aber Simone Lappert tritt auch auf mit einer Bassistin. Und ja, vielleicht sollten wir das noch kurz irgendwie versuchen zu fassen.
Ich glaube, die brauchen das überhaupt nicht, denn ich kannte von der Autorin nichts. Ich habe das vor ein paar Tagen angefangen einfach zu lesen, war erst sehr skeptisch und für mich haben sich diese Klänge sofort auch in der Straßenbahn sitzend und überall eingestellt, in völlig widrigen Umgebungen. Und ich glaube, das ist hineingeschrieben, das ist hineingedichtet.
Frau Assauer hat es uns doch vorgeführt. Sie sollen nicht munden, die nachwachsenden Worte. Um Gottes Willen keinen Sound dazu. Das ist in diesen Versen selber enthalten.
Ja, geht mir auch so. Ich finde, die sind auf eine sehr tolle Weise auch trocken und nüchtern in dieser Konkretisierung. Also das Beispiel von eben, ich habe es deswegen erwähnt, weil das für mich eine Ausnahme ist in dem Gedicht. Also gerade dieses Evozierende mit der Wut und dem Kanon, das Programmatische, das ist es eigentlich nicht, sondern es ist ja durchgehend was sehr Anschauliches, sehr Konkretes. Und
ich wünschte, ich hätte Gelee gekocht aus diesem Tag. Wenigstens ein kleines Glas. Also konkretistischer geht es eigentlich gar nicht mehr.
Es ist nicht unmusikalisch, überhaupt nicht, aber es ist quasi wie außermusikalisch. Es hat nichts Liedhaftes, gar nichts.
Ja, wir haben gesprochen über den Band Längst fällige Verwilderung von Simone Lappert. Ihr Band mit Gedichten und Gespinsten ist im Zürcher Diogenes Verlag erschienen. 2018 ist der irische Dichter Matthew Sweeney gestorben. Nach der Diagnose einer tödlichen Krankheit blieb ihm noch etwa ein Jahr. Da sind Gedichte entstanden, Gedichte im Zeichen des Todes, der Bedrohung, des Widerstands auch. Aber auch ganz alltägliche Gedichte, Ausflüge ins Fantastische. Nicht nur heißt der Band Der Schatten der Eule, sondern der größte Zyklus darin, 12 Gedichte umfasst er, heißt Die Eule. Und bevor wir darüber sprechen, welche Bedeutung diese Eule hat, dieser nächtliche Jäger, wollen wir das erste Gedicht des gleichnamigen Zyklus hören.
Die Eule, 1. Niemand weiß, wohin ich gehe. Nicht einmal ich. Obwohl die Eule, die ich gestern Nacht hörte, mich vielleicht in jene Gegend führen wird und dort die Wächter herausruft, auf dass sie einen Kreis um mich bilden, mich willkommen heißen oder tun, was immer sie wollen. Ich werde nicht sprechen, nicht meinen Namen nennen, selbst unter Zwang nicht, oder wenn Musik, die nicht von dieser Welt ist, erklingt, wie Seeleute draußen auf dem Atlantik sie hören, im Nebel, der so dicht ist, dass sie ihn erklimmen, dem klaren Himmel zu, und die es schaffen, berichten von riesigen blauen Vögeln, stumm wie Geister dahingleitend. Aber die Rückkehrer sind zu versehrt, um viel zu reden oder sich noch lang über der Erde zu halten. Die Eule könnte mehr erzählen, wenn sie wollte, aber wird es nicht tun. Und nicht nur das. Sie hat entschieden, sich niemals blicken zu lassen.
Danke, Birgitta Assauer. Ja, die Eule könnte mehr erzählen, lässt sich jedoch nicht blicken. Auf die Eule lauscht er. Mit ihr ist er im gewissen Zwiegespräch und trotzdem, Elke Schmitter, welche Bedeutung hat diese Eule? Das ist ja ein Schreckensvogel, ein nächtlicher Jäger, aber auch natürlich nicht nur das Verderbenstier, sondern das der Weisheit und der Klugheit und des letzten Fluges. Was ist es bei Sweeney?
Alles. Also ich glaube, wir haben eben in dieser sehr schönen Lesung sehr gut vernommen, was ihn auszeichnet, nämlich, dass er so viele Fährten legt, dass man gar nicht allen Fährten folgt oder bei manchen sich Assoziationen sofort einstellen, bei den Wächtern des Todes, bei den Schiffsleuten und zuerst denkt man an die Odyssee und dann denkt man, wieso, aber die gehen doch nach oben. Also es gibt einen enormen, ich finde, einen unbeliebigen Reichtum in diesen vielen Bedeutungen, die er da auswirft, wie einer, der Samen streut. Und so lese ich auch jedes einzelne Gedicht, also gar nicht mit dem Bedürfnis, die Metapher sozusagen festzulöten und zu sagen, genau so hat es gemeint, sondern eher in diesem Aufbegehren eines Menschen, der erfasst ist von einer endgültigen, ganz großen Emotion. Das ist sozusagen die tragische Fallhöhe, von der aus man das liest. Es geht gar nicht anders, weil es in diesem Band, das möchte ich vielleicht auch noch gleich hier anmerken, in dem genau das alles auch stattfindet, was wir bei diesem wirklich opulent gemachten, großen Buch von Christensen vermisst haben, nämlich eine editorische Arbeit. Es gibt ein Vorwort, es gibt ein Nachwort des Übersetzers Jan Wagner und beides ist kurz und im Grunde gar keine Philologenarbeit, sondern bringt einen den Autor sehr nahe und den Autor als Schweifenden. Und auch das ist bei diesem Gedicht so deutlich. Es geht auf die letzte Reise und diese 12 Abende am Anfang verbringt er im Angesicht der Eule, die sich ihm nicht zeigt, im inneren Dialog mit ihr. Und bis zum Schluss wartet er auf das Urteil.
Ihr Auftrag ist es, zu warten, dann zu übermitteln, was ich wissen muss. Und das Warten ist ja irgendwie
das Warten, was auf die Krankheit Diagnose
ihm aufträgt. Und übermitteln ist das, was die Arbeit des Dichters ist. Was ich wissen muss, ist sozusagen das Letzte, womit er umgeht, aber es ist immer in diesem sehr lakonischen Ton. Das finde ich so auffallend an diesem Band. Er ist überhaupt nicht tragisch, obwohl es voller...
Es ist bitter, es ist ernst, ja. Es ist, ich finde schon auch, es scheut überhaupt keine Tragik und keinen Schrecken und keinen Schmerz. Es hat eher, finde ich, was Shakespeare-haftes in diesem Reichtum von allem, was da sein darf. Und dazu gehört eben auch das Bittere, das Gallige, das Alberne, das Erotische. Also man könnte so sagen, da steht ein ganzer Mensch. In den Gedichten finde ich sehr viriler Mensch und schweift durch die Welt und sammelt ein und streut aus. Und das eben für mich, ohne dass ich je das Gefühl einstellt, er hätte nicht bedacht, was er tut auf eine bestimmte Weise oder am Ende, dass eine lyrischen Kontrollarbeit unterworfen, aber zunächst mal scheint es sehr ungesteuert zu kommen, sehr assoziativ.
Von unwiderstehlichen Einladungen an den Leser spricht der Übersetzer Jan Wagner.
Ja, und da hat er auch vollkommen recht. Und Frau Schmitter, Sie haben jetzt eben das alles so schön charakterisiert. Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Besonders gut hat mir gefallen Ihre Formulierung von dem nicht beliebigen Reichtum. Es gibt allerdings bestimmte Referenzpunkte, die immer wieder kommen. Das eine, das ist sein Bezug auf Kafka. Also mit dem beschäftigt er sich schon, ich glaube, seitdem er schreibt. Aber jetzt hat das nochmal sozusagen eine verdichtete Bedeutung erfahren, die einem wirklich nahe geht. Also in einem Fall macht er auch ein Gedicht aus einem ganz kurzen Prosatext von Kafka. Ein ganz toller Moment in diesem Band, da schießt vieles zusammen. Aber ich möchte jetzt mal sagen, was mich daran so ergriffen hat. Kafka hat ja selber ein vergleichbares Schicksal gehabt. Also er wusste von seinem bevorstehenden Tod. Und er war sich aber auch der Möglichkeit bewusst, sich mit Texten, die er als Waffen begriffen hat, diese Metapher kommt also von Kafka, gegen dieses Schicksal wehren zu können. Und hat das ja auch bekanntlich getan. So, und jetzt, 100 Jahre nachdem Kafka dann ungefähr gestorben ist, kann dieser irische Dichter in Kafkas Programm noch mal so ein Modell für den eigenen Umgang mit dem bevorstehenden Tod finden. Das ergreift mich, das muss ich sagen. Hier hat ein deutscher Autor ein Modell geschaffen, das offenbar tragfähig genug ist, um 100 Jahre später in einem ganz anderen Kontext noch einmal wirksam sein zu können.
Um umzugehen mit der schwarz gewordenen Welt.
Genau.
So nennt er es ja an einer Stelle. Viele der Umgangsweisen, von denen wir lesen, also viril hat Elke Schmitter gesagt, ein Fabulieren hinaus an ganz, ganz viele Stellen, dann aber auch immer wieder das Zuhause sein, das Kochen, den Wein aufmachen, sich einen Whisky einschenken.
Jazz hören.
Jazz hören, ganz wichtig. Es gibt neben der Eule sehr viele Flugobjekte, die vorkommen in diesem Buch. Ist dieses Gleiten, Fliegen, Träumen, die Übersicht behalten? Ist das Abdriften in den Traum kontrollaufgebend oder ist es Kontrolle behalten wollend?
Schwierige Frage. Für mich waren die Flugobjekte vor allen Dingen ja auch Mittlerfiguren, Engel. Also ja. Tatsächlich die Verbindung zwischen Tod, man weiß nicht, was hinterher kommt. Man kann auch nicht sagen, dass nichts kommt, man weiß es einfach nicht, und dem Leben. Und gleichzeitig dieses forcierte Sprechen, was das hier hat, es ist ja auch echt klar, der hat den starken Kafka-Bezug, aber das, was er da tut, ist ja etwas ganz anderes als das, was Kafka gemacht hat. Es erinnert mich eher tatsächlich an meine Begegnung mit Sterbenden. Da gab es einige, und das hat mich immer tief berührt, die meinten irgendwie, ja, wir wissen, die Zeit ist begrenzt und jetzt nutzen wir die Zeit komplett und versuchen uns diesen Tag jetzt hier so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Es gibt die Sachen, die wir erledigen müssen, die der Krankheit geschuldet sind, aber jetzt reden wir wirklich so, als würden wir uns viel, viel besser kennen, als wir uns kennen. Ne? Und jetzt, boah, jetzt noch einmal aus dem Vollen. Und so etwas macht er ja. Das ist ja tatsächlich so, er will offenbar schreibend und auch mit dem, was er da erzählt, diese letzten Wochen, Monate, die er hat, also voll auskosten, noch einmal nutzen, mit allen Sinnen. Und das gibt er uns weiter als diejenigen, die hoffentlich nicht so schnell sterben wie er jetzt, und zeigt uns das. Und das ist diese Größe dieses Buches. Es ist ganz schwer, darüber zu reden, weil es eben auch, ja klar, wenn jemand angesichts des Todes schreibt, kann man eigentlich kaum noch sagen, das ist jetzt besser oder weniger gelungen. Darum geht es jetzt nicht mehr.
Ja. Wenn Sie mir noch eine Fußnote erlauben zu den Flugobjekten. Die Vögel sind natürlich die Symboltiere der Dichter. Und das wird in einigen Fällen hier auch ganz konkret, wer würde nicht beim Albatros an Baudelaire denken, an den Fürst des Azur und so weiter. Und natürlich, das wollte ich vorhin eigentlich noch genannt haben, der Rabe Poe spielt hier natürlich auch mit hinein, der aber immerhin noch sein Nevermore von sich geben kann. Und hier ist jetzt auch wieder was, was mich bewegt hat. Wenn man an den Raben von Poe denkt, muss man ja auch an den klassischen Essay The Philosophy of Composition von Poe denken, indem er ausführt, dass dieses Gedicht bis ins Letzte rational vorher kalkuliert worden wäre. Und er sagt eben auch sozusagen, die Wahl des Gegenstands, nämlich des Todes einer jungen Frau, sei aus rein literarischen Gründen gewählt worden. So, das ist das Programm Poes. Und hier haben wir das Gegenstück. Hier ist nichts rational gesteuert. Hier ist eine Dichtung, die existenziell aus dem eigenen Körper, aus dem eigenen Erleben kommt. Das ist also so ein Bezug, der einfach unter die Haut geht.
Wo das Kochen roter Beete in eins fällt mit einer Kreuzigung. Also es ist unglaublich, auch immer wieder zu sehen, wie er aus dem Alltag sich aufschwingt in Angstvorstellungen, ins Fantastische und es wieder zurückbindet.
Ja.
Alltägliche.
Also ich habe nie eine Lesung mit ihm gehört, aber ich stelle mir nach der Lektüre dieser Gedichte einen Menschen vor, für den, sagen wir, Bildung keine Statusfrage, sondern eine Erlebensbereicherung ist. Und das, glaube ich, teilen diese Gedichte irgendwie mit. Also die machen einen nicht klein. Selbst wenn man den Eindruck hat, hier gibt es einen Überschuss an Metaphorik oder Bedeutungsebenen, den Eindruck habe ich die ganze Zeit gehabt. Also immer wieder, dass ich dachte, ja, da könnte man sich jetzt sehr lange mit beschäftigen. Man kann auch durchgleiten und das hat, glaube ich, wirklich etwas mit dieser Vitalität, sicher noch mal gesteigert angesichts des Todes zu tun, die sich aber dann so frei dazu zu verhalten scheint, dass es weder darum geht, das Beste aus irgendetwas zu machen, noch etwas zu kontrollieren, was sich nicht kontrollieren lässt, sondern sich dem zu überlassen und es gleichzeitig durch Sprache zu gestalten. Das hat was sehr Fließendes, sehr Lebendiges, was einen an die Hand nimmt und vollkommen, soll ich sagen, so unkokett ist. Es geht nie um Pointe, es geht nie darum, irgendetwas auszustellen oder zu zeigen. Und ich glaube, das macht diese Gedichte so anziehend.
Gleichzeitig sind sie extrem sinnlich.
Und sie sind extrem gekonnt gemacht. Ja. Aber das Gekonnte scheint ihn selber sozusagen nicht zu interessieren, sondern etwas quasi Natürliches zu sein.
Ja, es scheint auch ein Autor zu sein, der so viel mit Gedichten als Form gearbeitet hat, dass sie ihm so selbstverständlich sind, dass er einfach so sprechen kann und das nutzt. Ne? Also das ist wie ein guter Jazzmusiker, wo das kam, der eben natürlich auch nicht formlos improvisiert, sondern im Grunde ja schon seine Formvorstellung hat und weiß, wenn er den Lauf so ansetzt, wo er hinkommt, wo er die Harmonie irgendwie auflöst, auch wenn er im Moment vielleicht das nicht kontrollieren kann, aber er weiß, wo es wieder hinführt. Und genau so etwas haben wir hier. Und da würde ich vielleicht gern doch die Begeisterung ein bisschen drosseln und noch mal auf die
Ebene. Jetzt, nee,
nicht,
Herr Bürger.
Nicht,
einer muss es immer machen.
Nicht,
ich habe gedacht, wir kommen so dadurch, aber
Bezug,
nein.
Nicht in Bezug aufs Fini, aber in Bezug auf die Übersetzung. Denn mit den Übersetzungen habe ich manchmal gerade ein bisschen Probleme. Und ich schätze Jan Wagner ja sehr und ich finde auch, das sind gute deutsche Gedichte, die er daraus macht. Aber es gibt sehr oft den Fall, dass Sweeney sehr frei, sehr direkt formuliert, dass er zum Beispiel Sachen macht, da schreibt er da einfach so eine Zeile, das würde man sich eigentlich von einer Rockband erwarten. Yeah, the blues ain't just music no more, man. Jan Wagner macht daraus, ja, der Blues ist nicht mehr nur Musik, mein Freund. Es ist ein bisschen so, als hätte man einen Autor, der erkennbar in den 70er und 80er Jahren groß geworden ist, auch mit der Dichtung, mit dem Slang, auch mit der Rockmusik groß geworden ist, als würde man ihn jetzt rückübersetzen in einen Dichter im Deutschen, der vielleicht aus der Generation von Peter Huchel kommt. Als würde man im Grunde nicht eben den Effekt haben, den man oft hat bei Übersetzungen, die etwas modernisieren, sondern dass man eher hier so eine Rückwärtsbewegung macht.
Es macht zurück etwas in, Betuliches.
Ja,
ne?
in die Welt. Man könnte sagen, es ist betulich oder gemein, vielleicht auch, es hat manchmal etwas Onkelhaftes im Deutschen. Das ist ein Problem, was ich habe mit diesen Übersetzungen. Das sind sehr schöne deutsche Gedichte. Das
sind auch schöne deutsche Lösungen.
Aber sie sind auch, wenn ich sie kontrolliere, alle richtig, aber sie treffen manchmal so, ja. Ich habe mich dabei entdeckt, sehr viel links die englische Seite zu lesen.
Und das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja in diesem Fall ganz transparent. Auf der linken Seite immer das Original, rechts die Übersetzung. Es wird einem jederzeit die Möglichkeit gegeben, die Lösungen zu überprüfen. Und ich bin mir sicher, dass Jan Wagner der Erste wäre, der zugeben würde, dass eine Dimension beim Übersetzen verloren gegangen ist. Und onkelhaft, das finde ich zu scharf. Und ich fühle mich deswegen auch dazu aufgerufen, darauf hinzuweisen, dass ihm schon auch sehr viel gelingt. Also das ist jetzt ein Beispiel, da kann ich Ihnen auch nicht widersprechen, aber das ist nicht alles so, wirklich nicht.
Nein, ich finde Jan Wagner auch einen wunderbaren Lyriker, einen wunderbaren Übersetzer, aber ich hatte auch den Eindruck, als würde er im Register etwas schwächer werden im Deutschen. Das hat manchmal auch lautmalerische Ursachen und dass das Englische so kompakt ist und so, dafür kann ja Jan Wagner gar nichts. Aber es ist tatsächlich von fast allem die mildere Variante.
Besonders spürbar finde ich es auch bei den surrealistischen Gedichten. Das ist so eine fantastische alternative Realität, der man da begegnet. Und das ist im Deutschen zumindest abgeschwächt immer. Aber gut.
Ja, ein Segen, dass es eben zweisprachig ist und dass links die Originale stehen. Und
andererseits bitter für Jan Wagner, dass wir alle denken, wir könnten so gut Englisch, dass wir ihm hinterher arbeiten. Und wenn der gute Mann aus dem Kroatischen übersetzen würde oder aus dem Flämischen, dann wäre es schon Bengalischen, dann wäre es schon nicht mehr so einfach.
Natürlich.
Matthew Sweeney, Der Schatten der Eule. Jan Wagner, wir haben darüber gesprochen, hat den Band übersetzt und erschienen ist er im Hansa Verlag München. Elke Schmitter, unser Gast heute, hat überdies eine Empfehlung. Kein Buch, aber wer sagt denn, dass Lyrik nur zwischen zwei Buchdeckeln existiert?
Ja, ich möchte ein Online-Portal empfehlen. Das heißt Weiterschreiben. Weiterschreiben gedacht als ein Wort, kleingeschrieben, also eine Erinnerung an die Avantgarde von vorgestern, die heute immer noch gut ist. Und Weiterschreiben ist im doppelten Sinne gemeint. Es ist einerseits ein Projekt, das es Schriftstellern, Schriftstellerinnen, natürlich eben auch LyrikerInnen erlaubt, die nach Deutschland geflüchtet sind, weiter zu schreiben. Und zwar, indem sie in gewisser Weise unpaternalistisch an die Hand genommen werden von einem Deutschen gegenüber. Also es gibt Partnerschaften, Patenschaften, die so gedacht sind, dass hier lebende Autorinnen den Geflüchteten die Hand reichen und gemeinsam auftreten. Das Weiterschreiben bezieht sich also einerseits auf dieses Ich kann weiter schreiben, weil das der größte Wunsch von SchriftstellerInnen ist, dass sie ihren Beruf weiterhin ausüben können und gehört werden und gelesen werden. Und Weiterschreiben meint eben auch im geografischen Sinne das weitere Schreiben. Es handelt sich um Geflüchtete, zunächst mal Autorinnen aus dem arabischen und persischen Raum. Da beziehen wir uns auf die Situation 2015, da ist ein Berliner Projekt entstanden, das heißt Wir machen das, und aus diesem Projekt ist dieses Weiterschreiben entstanden und es ist ein Portal für Literatur, aus dem wir nachher einen Text hören von einem Dichter, der auch in München bekannt ist, Yamin Hussein. Der ist hier verschiedentlich aufgetreten, es gibt ein großartiges Buch von ihm, 17 Minuten, im Hochrot Verlag erschienen. Und in diesem Buch ist ein Gedicht drin, was ich bezeichnend finde für diese ganze Arbeit, weil das Buch versucht zu erklären, welche Fassungslosigkeit in einem Menschen nie wieder weggeht, der aus einer existenziellen Notsituation in ein anderes Land kommt, wo in allem andere Maßstäbe und andere Register wirksam sind. Und damit natürlich auch in der Frage, was ist überhaupt ein Drama und worüber darf man sich beklagen und wie kann man noch ruhig schlafen und was sagt das Gegenüber, was nichts von dir weiß? Wie erklärst du, dass du etwas gesehen hast, was der andere nie sehen will? Und das Portal wird sich vermutlich der jetzigen Situation nicht nur anpassen, sondern öffnen. Also ich nehme an, dass wahrscheinlich schon in 1-2 Monaten die ersten Dichterinnen aus der Ukraine und auch aus Russland da wiederum deutsche Autoren, Partner finden. Und ich kann es nur jedem, der an Literatur interessiert ist, empfehlen, weil es auf eine untherapeutische Weise zeigt, dass etwas auszudrücken tatsächlich bedeutet, soweit es geht, lebendig zu bleiben, auch wenn das Leben vieler, die für diesen Menschen etwas bedeutet haben, vorbei sein muss. Da gibt es ein Gedicht von Yamin Hussein, das er einem toten Freund in Homs gewidmet hat, in Syrien. Er ist aus Syrien geflohen. Und Wir hören jetzt ein Gedicht von ihm.
Eine Herde von Hirschen. Vor der Abreise lasse ich die Koffer offen, wie ein aufgeschlagenes und nicht ausgelesenes Buch, und gehe zur Maximilianbrücke, um Abschied von München zu nehmen. Ich strecke meine Hände in der kalten Luft aus, damit mein Herz von Trauer geheilt wird. Aus der Ferne trägt die Isar in ihrer Leistengegend Zweige trockener, zerbrochener Bäume vom letzten Sturm. An mir schiebt sich eine alte Frau mit ihrem Rollator vorbei und schaut mich freundlich an. Sie lächelt, als sie auf die Zweige zeigt, die auf dem Fluss schwimmen. Schau, das schöne Hirschgeweih. Diese Herde wird die Stadt überrennen. Sei wie ein Sturm und lass dein Herz so jung bleiben wie diese Hirsche. Überquere alle Städte und Flüsse und komme nicht an, damit du nie alterst.
Yaman Hussein, übersetzt ist dieses Gedicht von Süleyman Taufik und dem Band 17 Minuten entnommen, im Leipziger Hochrot Verlag erschienen. Und ich sage es jetzt nochmal, nähere Angaben zu all den Titeln, über die wir gesprochen haben, die wir erwähnt haben, finden Sie im Internet auf der Website von deutschlandfunkkultur.de. Ja, und das war der Neustart von Das lyrische Quartett, Gedichte lesen im Lyrikkabinett in München. Mein Dank geht an Birgitta Assheuer fürs Lesen und an alle anderen Teilnehmenden, Frieda von Ammon, Elke Schmitter und Jan Bürger. Für heute verabschiedet sich Barbara Walster.